Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Stoner Frank und Frei auf Noviso. Und heute habe ich wirklich ein spannendes Thema für euch am Start. Geht wieder mal um die Templer, die spielen ja auch eine Rolle in dieser Sendung. Sozusagen ist es der dritte Teil einer Trilogie, die auch heute ihren Abschluss finden wird zu dem Thema Templer. Und gleichzeitig ist es auch ein Klassiker. Es ist wirklich eine super spannende Geschichte. Es geht um Rennes-le-Château. Sei ich ein kleiner Ort in Südfrankreich, aber die Geschichte, die sich rund um Rennes-le-Château rankt, eine Geschichte voller Geheimnisse, und da geht es um einen Schatz und verborgene Geschichte. Letztens ist dieses Rennes-le-Château nur eingebettet in ein noch größeres Bild. Und es ist wirklich ein riesengroßes Thema. Da gibt es eine ganze Menge Bücher drüber, Dokumentationen und so weiter, die auch in die verschiedenen Richtungen gehen, Interpretationen. Und es ist wieder mal ein Thema, wo ich hier nicht die letzte Wahrheit habe, ja, sondern wo ich euch dieses Thema mal vorstelle. Kann jetzt wahrscheinlich auch nicht auf jedes Detail eingehen. Manche von euch da draußen werden dieses Thema auch intensiv verfolgt haben. Es ist sozusagen ein Vorstellen von diesem Thema. Es ist aber auch eins von diesen Themen, wo ich einen persönlichen Bezug dazu habe. Rennes-le-Château, Südfrankreich, das ist eine Gegend, wo ich schon zweimal in meinem Erwachsenenleben war. Auf meiner eigenen Quest du Graal und wirklich sagen muss, das ist ein Land, das ist eine lebendige Landschaft. Und für mich ist es auf jeden Fall so, meine Natur, mein Wesen resoniert dort. Also wenn ich dort unterwegs bin auf Reisen, also es ist wirklich direkt spürbar, so dieses große Mysterium und wie man sich da bewegt. Also ein wirklich spannendes Thema. Und ich fang mal so einleitend an. Also Rennes-le-Château. Das ist ein kleiner Ort in Südfrankreich, im Vorland von den Pyrenäen, also ganz im Süden. Von dort aus kann man schon die Pyrenäen sehen. Und das ist eine ganz, ganz bedeutende Landschaft. Eine Landschaft, die auch viel Geschichte hat. Es ist das alte Gralsland. Es ist ein Land, wo es ganz viele so alte Templerburgen gibt. Es ist das Land, wo die Katharer mit ihrer Weltanschauung und Religion aufgeblüht sind. Ne? Es ist das Land der Troubadoure. Es ist altes Land. Und tatsächlich, wenn wir jetzt hier in diese Geschichte gehen, hat das auch viel zu tun mit alter Geschichte, mit Mittelalter und so. Und im Mittelalter war dieses Land dort unten im Süden, das war ein freies Land. Das hat nicht zu Frankreich gehört. Das war ein eigenes Reich sozusagen. Aquitanien wurde es früher genannt. Und man sieht es auch heute noch an manchen Namen. Die Gegend hier, das ist im Languedoc. Ja, Languedoc, schon die Sprache des Okzidents, hat eine eigene Sprache gehabt, eine eigene Art von Kultur auch. Und in diesem, wie ich es jetzt mal nennen, und ich hoffe, ich verkläre das jetzt nicht romantisch, aber in diesem freien Süden, da ist im Mittelalter tatsächlich eine freigeistige Kultur konnte dort wachsen. So. In diesem Süden. Da gab es zu einem gewissen Maß eine Religionsfreiheit, die es anderswo in diesen Zeiten nicht gab in Europa. Es gab im Süden, dort in diesen Aquitanien, es gab jüdische Kultur dort, es gab auch Moslems, die ihre Religion dort leben konnten. Und war einfach auch generell dieses Klima von Troubadour und von Freigeist. Und tatsächlich in diesem Milieu haben auch manche Traditionen, Werte, Weltanschauungen überlebt, die noch über das Christliche hinausgehen. Ich habe da auch schon intensiver drüber gesprochen in einer anderen Folge, wenn ihr euch erinnert. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte es auch schauen, weil es hängt wirklich miteinander zusammen. Und es ist auch die Reise, die ich nach Rennes-le-Château unternommen habe, das ist Teil von der Reise in dieses Gralsland eben. Es gibt nicht nur den Ort. Die sollten sich das anschauen. Es ist sozusagen ein freigeistiges Klima dort gewesen. Ja. Das ist schon mal ganz wichtig, um diesen Kontext zu verstehen, über den wir heute sprechen. Das ging übrigens so lange bis zu diesem Kreuzzug gegen die Katharer, der sogenannte Albigenser-Kreuzzug, wo dann der französische König diesen Süden überfallen hat, der militärisch auch nicht besonders stark war. Das war mehr Troubadour-Land. Ja. Also eher so diese feingeistige Seite des Rittertums. Troubadour, Dichtkunst, Minne und so. Das waren nicht so die Kampfmaschinen. Und in diesem Kreuzzug, diesen Albigenser-Kreuzzug, wurde dann dieser freie Süden dann auch niedergemacht. Und es war danach nicht mehr so wie vorher. Und das ist wirklich ein besonderes Land. Diese Schwingung, die kannst du da heute noch wahrnehmen. Das ist altes Kulturland. In diesem Land haben schon ist eine ganz alte Besiedlung. Ist auch so krass, wenn du dort heute hinfährst. Weißt du, da hast du wirklich Landflucht, weil heute der moderne Mensch, den zieht es in die Städte. Und das ist in Frankreich noch viel krasser als in Deutschland. Und dort im Süden, da gibt es Gegenden, die sind so wunderschön. Und altes Kulturland, weißt du, da haben Leute schon vor 2000 Jahren Wein angebaut oder sowas. Und trotzdem ist dort die Landflucht so groß. Und da sind Städte und Dörfer, die da wirklich, wo die Leute wegziehen. Dementsprechend ist es dann für Lebenskünstler oder Leute, die irgendwie einen alternativen Lifestyle haben, auch hochinteressant. Das ist auch jetzt so. Also da leben ein Haufen Leute auch, die gar nicht aus der Gegend kommen, sondern die dorthin ziehen. Weil du kannst dich dort freier entfalten, als du es jetzt vielleicht in Deutschland machen kannst. Ja? Einfach weil dieses Land mehr und weniger verlassen ist. Und gleichzeitig hat das aber so eine Kraft. Das ist eine mystische Landschaft. Das ist eine Landschaft voller Legenden und so. Und eine von den ganz großen Geschichten, die möchte ich euch heute erzählen. Von diesem Rennes Le Château. Hier habe ich auch gleich ein Foto davon am Start. Und da kann man schon erkennen, dass das schon was Besonderes ist. Ja? Das liegt nämlich auf so einem Hügel oder Berg, der oben abgeflacht ist. Also so ein kleines Plateau, weil ich nicht weiß, ob das natürlich ist oder ob das die Menschen dann gemacht haben. Aber wenn ich das so sehe, allein bei diesem Bild, würde ich sagen, kann jeder, der so ein bisschen archäologisch geschult ist, kann man schon erkennen, hey, das ist bestimmt ein spannender Ort. Also wenn ich da unten vorbeifahren würde, ich das sehen, oh, wow, interessant. Tatsächlich ist es so, dass das gilt eigentlich für mehr oder weniger ganz Europa. Wenn die Natur irgendwelche flachen Berge oder Hügel hat, kannst du dir sicher sein, dass da oben schon alte Besiedlung ist. Die Kelten zum Beispiel, die haben gerne ihre Oppida auf solche Plateauberge gebaut. Gibt es auch in Deutschland ganz viele Beispiele. Ich weiß es noch im fränkischen Raum, weil ich da mal gelebt habe. Da gibt es mehrere, der Staffelstein oder das Walberla bei Forchheim. Und da sind heute noch Kapellen drauf. Und heute pilgern da noch die Katholiken einmal im Jahr hin. Es ist halt ein alter Ort. Ja. Manchmal sind dann auch diese Plateaus, haben dann die Menschen auch selber, dann die Natur sich so ein bisschen modifiziert, um dann auf diese Plateaus zu kommen. Und das ist hier auch so. Das ist auf jeden Fall also schon mal ein besonderer Ort. Das kannst du schon erkennen. Ja. Und dort oben ist dieses Dorf. Das ist nicht groß, dieses Rennes Le Château. Das sind vielleicht 2-3 Dutzend Häuser oder sowas. Das ist wirklich winzig. Und als ich das erste Mal dort war, das war Anfang der 90er, 91er, 92, da war das echt ein verschlafenes Nest. Also da war auch der ganze Hype, der jetzt da ist, der war damals noch nicht. Damals gab es da wirklich, glaube ich, in Rennes Le Château nur ein einziges Geschäft. Ich glaube, eine Buchhandlung habe ich damals gesehen. Ansonsten gab es da gar nichts. Vielleicht noch ein Café oder sowas. Ja. Aber es ist auch so schon ein schönes Ausflugsziel. Aber mittlerweile ist es viel bekannter. Und woher das bekannt geworden ist, das werde ich euch jetzt erzählen. Aber die meisten von euch werden manche von den Dingen, die ich euch jetzt erzähle, auch schon mal gehört haben. In einem von den Büchern, die dann auch verfilmt wurden, sehr erfolgreich, von Dan Brown. Sakrileg. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Weil ganz ehrlich, ich habe die Bücher auch noch nie gelesen. Dan Brown ist halt moderne Popkultur. Jetzt werden viele Leute glauben, ja, aber Dan Brown, willst du uns jetzt irgendwie was reine Fiktion erzählen? Nee, das Spannende bei diesen Dan Brown Büchern und Filmen ist, dass der Hintergrund, der historische Hintergrund, vor dem der dann seine Fiktion schreibt, dieser Hintergrund, der ist wirklich spannend und der ist echt. Und diese ganzen Geschichten, die hat sich Dan Brown sozusagen nicht ausgedacht. Der hat dann natürlich ein Skript und ein Drehbuch oder ein Buch entworfen. Das ist ein gutes Recht, das ist okay. Ich kritisiere das gar nicht. Ja. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass viele Leute glauben, wenn sie jetzt von diesen Sachen hören, ach ja, das ist die Fiktion von Dan Brown. Aber es ist es nicht. Sondern das, was ich euch heute erzähle, das sind Forschungsergebnisse von Leuten, die dort jahrelang, jahrzehntelang recherchiert haben. Und die Ergebnisse sozusagen, weil Dan Brown hat ein gutes Gespür, hey, boah, ist eine total spannende, krasse Geschichte, hat er halt daraus so eine Story gemacht. That's fair. Aber die Story ist nicht rein erfunden, ne? Sondern Rennes Le Château birgt ein Geheimnis. Und wir haben das sozusagen, oder einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden, ist es durch einen englischen Autor, Henry Lincoln heißt er. Henry Lincoln. Und dieser Typ ist 1969, der hat eigentlich nur Urlaub gemacht, so dort in Südfrankreich. Und hat dann, nicht in Rennes Le Château selbst, aber in einer der Städte dort in der Umgebung, Carcassonne, das weiß ich gar nicht mehr genau, hat er in einer Buchhandlung ein kleines Büchlein gekauft. Französisches Büchlein, kleine Auflage, ein obskurer Verlag. Und dieses Büchlein hieß, der verfluchte Schatz von Rennes Le Château. Oder der verschollene Schatz von Rennes Le Château oder so. Und dadurch ist er auf das Thema gekommen. Henry Lincoln. Und der Mann war beruflich für die BBC tätig und der hat halt dann angefangen, intensiver nachzuforschen, hat dann eine erste Doku gedreht. Und je mehr der dort sich damit beschäftigt hat, desto mehr hat er erkannt, was es für ein riesengroßes Thema ist. Und irgendwann hat er gesehen, er kann das alleine gar nicht mehr bewältigen, die ganze Forschungsarbeit, die ganze Recherchearbeit. Und hat dann von der BBC dann Unterstützung bekommen, hat noch zwei Leute dazu bekommen, die ihm da helfen. Und die haben dann zu dritten Buch geschrieben. Das waren also Lincoln, Bagent und Lay, so hießen diese drei Autoren. Und das Buch heißt Der Heilige Gral und seine Erben. Ist 1980 rausgekommen. Das ist schon die deutsche Übersetzung und es war damals ein Bestseller. Also wir reden wirklich nicht davon, dass Dan Brown irgendwas Obskures entdeckt hat, sondern in den 70er und 80er Jahren war dieses Thema jetzt bei Menschen, die sich für Mysterien und so interessieren, alternative Geschichte, war das ein super großes Thema. So. Aber es ist so ein bisschen, naja, nicht in Vergessenheit geraten, aber heutzutage und für viele von den Jüngeren unter euch auch, liegt es halt so unter diesem Dan Brown-Narrativ. Und ich möchte jetzt sozusagen auf den ursprünglichen, jetzt weiß ich auch wieder, wie es hieß, Da Vinci Code heißt das, glaube ich, auch auf, wie hieß es, Da Vinci Code auf Deutsch und Sakrileg auf Englisch, ich weiß nicht. Wir reden von denselben Büchern. Jetzt sozusagen ein bisschen diese Geschichte aufdecken, die hinter dieser ganzen Story von dem Da Vinci Code steckt. Also es ist dieser Henry Lincoln, der sozusagen, den ich hier jetzt echt so erwähne, weil ihm gebührt aus meiner Sicht so der Hauptcredit, die Hauptehre, dieses Thema irgendwie nach außen gebracht haben. Danach hat sich das Thema natürlich verselbstständigt, weil das ist so eine faszinierende Geschichte. Und das Buch ist auch heute immer noch sehr, sehr interessant zu lesen, obwohl das eine oder andere im Zuge der weiteren Forschung dann vielleicht obsolet geworden ist. Aber das Buch ist immer noch ein Klassiker, kann ich nur empfehlen. Ja. Gab auch Nachfolgebücher dann von ihm. Ja. Okay, fangen wir also an so mit dem, was wir wissen. Weil es ist wie bei so Geschichten über Geheimnissen, also, dass wir nicht alles wissen. Vieles ist auch dann Spekulation oder so. Aber was wir wissen, ist Folgendes. In diesem Örtchen gab es im 19. Jahrhundert einen Dorffahrer. Der hieß Abbé Béranger Saunière. Und der ist dorthin gekommen in dieses Dorf. Und ich stelle mir das immer so vor, wie, kennt ihr von diesen alten Schwarz-Weiß-Filmen noch, so Don Camillo und Peppone? Ich glaube, da gibt es auch einen von diesen Filmen, wo Don Camillo, so der italienische Pfarrer, der verbannt wird von seiner Kirche in irgendein so ein Bergdorf, ja, was total ärmlich ist. Und so ungefähr muss man sich das vorstellen. Dieser Abbé Saunière kommt dort in das Dorf und das ist halt ärmlich. Die Kirche ist in einem total runtergekommenen Zustand. Selbst die Priesterwohnung, die ihm zugeteilt wird, ist auch nach 19. Jahrhundert ländliches Frankreich-Standards einfach miserabel. So. Und er ist dort nicht unbedingt auf den Traumposten, um das mal so zu sagen. Ja. Also dieser Abbé Saunière kommt dorthin, aber er ist tatkräftig und er sammelt irgendwie Spenden ein von hier in der Region, um diese Kirche zu renovieren. Das ist das Erste, was er machen will, diese Kirche auf Vordermann bringen. Und bei den Renovierungsarbeiten in der Kirche wird auch der Altar verschoben, um den Fußboden auch zu erneuern und solche Sachen. Und dort kommt es zu diesem entscheidenden Tag, ein Tag, der sein Leben verändert. Unter dem Altar ist ein Hohlraum und in diesem Hohlraum findet er was. Und es geht dort vor allem um Schriftrollen, die dort gefunden werden. Das Ding ist, dass wir die Originalschriftrollen nicht mehr zur Verfügung haben. Ja, die haben wir nicht mehr. Das ist der Abbé Saunière, werden sehen, war in vielen so ein Geheimniskrämer. Der hat diese Dinge nicht veröffentlicht oder sowas. Aber es gilt als gesichert, dass er dort diese Schriftrollen gefunden hat. Das gibt selbst heute noch Leute, die aus ihrer Familiengeschichte das erzählen. Weil der Urgroßvater oder Großvater damals einer von den Maurern war, die dort in Rennes-le-Château in der Kirche gearbeitet haben. Und von denen kommen auch diese Erzählungen. Hey, da wurde was Bedeutsames gefunden. Da wurde was Bedeutsames gefunden von diesem Abbé Saunière. Was genau? Das ist natürlich eins der größeren Themen. Aber wir bleiben wieder bei den Fakten, so, was man wirklich historisch weiß. Der Abbé Saunière ist eine historische Figur, versteht mir? Das Ding gab's. Wir wissen, dass dieser Fund, was auch immer es war, sein Leben verändert hat. Der Mann ist danach sehr schnell sehr wohlständig geworden, hat er auf einmal finanzielle Mittel, die du eigentlich nicht haben kannst als Pfarrer von so einer ärmlichen Gemeinde. Er ist auf einmal Vermögen geworden. Und er hat auf einmal sehr innerhalb von kurzer Zeit Kontakte aufbauen können zu einflussreichen Leuten. Leute der Aristokratie, Adel, Kirchenobere, Er hatte Kontakte zu Paris. Erst wenig später ist er nach Paris gefahren und hat dort auch im Louvre gewisse Gemälde, also Kopien von Gemälden gekauft. Kommen wir nachher noch zu sprechen drauf. Also er hat irgendwas gefunden, was sein Leben verändert hat. Das kann man mit Sicherheit sagen. Und im Laufe der Jahre hat er dann tatsächlich vieles von dem Geld, was er dann bekommen hat oder hatte, zur Verfügung hatte, hat er gesteckt in die Infrastruktur dort in Rennes-le-Château. Natürlich, die Kirche wurde komplett neu renoviert, nach seinem Geschmack aber. Er war dann sozusagen der Boss. Er hat dann dort oben für sich eine große Villa gebaut, die Villa Betania. Hatte dann ein weiteres Gebäude für eine eigene Bibliothek mit dem schönen Tor von Magdala. Ich habe da noch Bilder davon. Er hat sogar die Straße, die da hochführt, hat er bauen lassen. Ne? Und ich bin die selber mal hochgelaufen, diese Straße in einem heißen Sommer. So. Also Abissonnière ist dort sozusagen so eine Patronfigur geworden für dieses Rennes-le-Château. Und interessant ist auch, dass dieser Abissonnière, klar, er ist Priester, er ist ein katholischer Priester, aber in vielen ist dieses Rennes-le-Château, das, was er gebaut hat, ist fast, also es kreist alles um dieses Thema Maria Magdalena. Die Kirche ist Magdalena geweiht, der große Turm, den wir dann sehen, das ist der Tour Magdala. Man kann schon fast sagen, dass er mit dem ganzen Geld so eine Art 19. Jahrhundert-Themenpark oder sowas erstellt hat, rund um dieses Thema Maria Magdalena. Also vieles auch so 19. Jahrhundert-Kitsch manchmal gehalten. Aber das war so dieses bedeutende Thema, was da die ganze Zeit mit sich rumwabert. Ja, und letztens ist das so die große Frage, das große Mysterium, was auch damals diesen Henry Lincoln in den 60er Jahren so fasziniert hat, ist die Frage, was hat dieser Abissonnière gefunden? Welche Art von Schatz ist es? Irgendwas muss er gefunden haben, was ihn plötzlich in sein Leben so verändert, dass er diesen Wohlstand hat und auch diese Connections sind zu einflussreichen Kreisen, dass er auch also in seiner ganzen gesellschaftlichen Stellung woanders ist. Ja. Und vielleicht an der Stelle auch, es gibt natürlich auch, und das ist völlig richtig so, es gibt natürlich auch immer Leute, die eher an so ein Thema rangehen, um zu debunken. Und auch das ist fair, das ist wichtig. Also auch die Falsifikation ist ja ein legitimes Mittel, sage ich jetzt mal in der Wissenschaft. Auch immer die Dinge hinterfragen, das ist absolut fair. Und zu dem Reichtum von Abissonnière, da sagen zum Beispiel die Kritiker, die sagen, dass an der ganzen Geschichte gar nichts dran ist, die sagen, naja, man hat bei dem Abissonnière auch rausgefunden, dass der eine Art illegalen Messenhandel gemacht hat. Ja, also vereinfacht gesagt, der hat halt von Leuten Geld genommen, und ihnen dafür garantiert, dass er dann irgendwie eine Gedenkmesse für, was weiß ich, für den Opa, der verstorben ist, macht oder sowas. Und dafür kriegst du Geld. Und wenn dann, der hat dann ein paar Hunderte oder sowas gemacht, ob er die dann wirklich abgehalten hat, sei dahingestellt. Und Kritiker sagen, ja, so ist der zu Reichtum gekommen. Das ist ja auch eine illegale Sache, sowas darfst du eigentlich gar nicht machen. Ja. Dagegen möchte ich aber gleich halten hier, der Typ ist plötzlich reich geworden. Dem sein Wohlstand war nicht das Ergebnis von jahrzehntelangen Deals, Geschäfte, die er da am Laufen hatte, sondern das war wirklich dieses sein lebensveränderndes Ding. Der findet was und danach ist sein Leben anders und danach ist der Wohlstand da. Jo, jetzt ist natürlich die große Frage, wobei, lass uns erstmal noch ein paar Bilder von Rennes-le-Château anschauen. Ich habe nur so ein paar dabei. Das ist die Kirche, das Portal so zum Kircheneingang. Legendär auch, weil wirklich heute, Leute, ist das. Dieses Rennes-le-Château ist heute fast ein überlaufener Ort. Das ist krass. Also als ich das erste Mal war, war das noch so, das war eben noch vor den ganzen Dan Brown-Geschichten, da war das so ein verschlafenes Nest. Da war auch niemand anders. Also ich glaube, ich habe da kaum Leute überhaupt gesehen. Also weder irgendwelche Touristen noch Einheimische. Also in meiner Erinnerung war das echt so ein verschlafenes Nest. So, ich denke, wow. Konnte man noch überall rumgehen. Heute ist es wesentlich eingeschränkter. Du kannst nicht mehr dich da so ganz so frei bewegen, weil es eben dann zu viele Leute gab, die dann da in so einem Schatzwahnsinn, da gab es wirklich Leute, dann, die dann angefangen haben, in dem Dorf dann irgendwelche Löcher zu schaufeln oder sowas, ja, um halt den Schatz zu finden. Und was natürlich die Einheimischen dann ziemlich genervt hat. Und so ist halt heute alles streng reguliert. Interessant ist zum Beispiel der Friedhof hinter der Kirche, der auch in unserer Geschichte durchaus eine Rolle spielt. Da kannst du heute gar nicht mehr hin. Das ist heute nur für Leute, die dort Angehörige haben. Als ich das erste Mal dort war, war das alles frei zugänglich. War kein Mensch dort, bist einfach reingegangen und konntest so diese ganze Atmosphäre auf dich wirken lassen. Ne? Ja, aber es ist sehr ikonenhaft. Schon dieses Portal ist deshalb interessant. Da ist so eine Überschrift, die können wir jetzt hier allerdings nicht genau erkennen. So eine Portalinschrift. Und Da steht, wenn ich es jetzt recht mich erinnere, terribilis est locus este, iste oder so, lateinisch. Und das heißt so viel wie, dieser Ort ist schrecklich. Was ja schon mal eine komische Inschrift ist für eine Kirche. Ja. Aber das ist genau dieses Ding. Diese Kirche, auch im Inneren, das ist eine katholische Kirche. Und auf den ersten Blick fällt dir da vielleicht auch gar nicht so viele Besonderheiten auf. Aber es sind in so vielen Details sind Dinge, die nicht unbedingt üblich sind. Das meine ich damit. Das sind so kleine Details. Ja. Zum Beispiel gibt es auch in der katholischen Kirche, wie nennt man das, diese Kreuzstationen, so, die den Leidensweg von Christi so nachempfinden. Und überall sind so kleine Besonderheiten drin. Jetzt, ich bin da kein Experte drin. Ich bin auch kein Historiker im Sinne von Kirchenhistoriker, sodass sie das genau erkennen. Aber es gibt eben einen Haufen guter Leute, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt haben. Und es sieht halt sehr danach aus, dass der Abbé Saunier, oder viele Leute vermuten das, dass auch in diesen Umbaumaßnahmen in der Kirche, dass dort schon ganz viele so kodierte Informationen sind, Clues, also so Hinweise darauf, auf dieses große Geheimnis von Rennes Le Château. Und das ist durchaus denkbar, weil alles, was in dieser Kirche jetzt heute zu sehen ist, das kommt von dem Abbé Saunier. Und der hat das gemacht, wie er es für richtig hält. Ja. Das fängt also schon so außen an. Wenn man dann in die Kirche reingeht, ist das gleich mit das Erste, was man sieht. Das ist das Weihwasserbecken hier oben, das sind wir gleich am Eingang von der Kirche. Und da ist dieser Teufel, der das trägt. Ja. Ein Asmodeus wird das genannt, so ein altes Wort ist das, was auf einen alten Dämon oder so hingeht. Und das ist jetzt per se erstmal auch gar nicht so ungewöhnlich, ja, weil ich meine, der Teufel muss das Weihwasser tragen, da kriegt er ab und mal ein bisschen Weihwasserspritze ab und so weiter. Aber es ist eine von diesen großen Rennes Château-Ikonen, dieses Bild, das ziert auch viele Bücher und so weiter. Das ist mit so der erste Eindruck, den du bekommst in der Kirche. So. Und unten ist der Teufel, dann das Weihwasserbecken und oben sind dann schon so diese heiligen Figuren und Engel und so weiter. Und überall, ich will jetzt gar nicht auf jedes Detail eingehen, weil allein dafür, wie gesagt, gibt es Bücher drüber. Interessant ist nur zu sagen, dass eben diese ganze Kirche, ja, ein Rätsel ist und Leute dort viel, viel Zeit verbringen, um versuchen, irgendwie aus diesen Bildern Dinge zu dekodieren. Was ich auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass du halt dort die ganze Zeit in Rennes Le Château und eben auch in dieser Kirche ständig auch auf dieses Thema Maria Magdalena stößt. Das spielt hier durchaus eine Rolle in dieser Geschichte. Hier ist auch ein Bild hier, Saint Madeleine. Madeleine ist sozusagen Magdalena, der französische Name. Das ist so die Heilige. Da sind auch merkwürdige Bilder drin. Weißt, es gibt dort eine Figur, wo eine Madonna, also eine Maria mit dem Baby, aber dann ist auch eine Männerfigur mit dem Säugling drauf. Lauter solche Sachen. So. Ja. Spannendes Thema. So. Jetzt lass uns mal der Frage nachgehen, was hat er dort gefunden? Und das ist natürlich die Frage aller Fragen. So. Was hat er dort gefunden? Und da gibt es verschiedene Theorien, die auch durchaus interessant sind. Manche sind vielleicht sogar miteinander verwoben. Ja. Eine von den spannenden Theorien, die es gibt, ist, dass der Abbé Saunier dort auf den Schatz der Westgoten oder auf der Visigoten, beides ist dasselbe, Westgoten, Visigoten, gestoßen ist. Und was macht das jetzt besonders? Nicht nur aus kunsthistorischer Sicht. Visigoten, Westgoten, das ist so aus der Zeit der Völkerwanderung. Wir reden jetzt so Spätantike, 4., 5. Jahrhundert. Da war das einer von diesen Stämmen. Und jeder von diesen Stämmen hat auch immer seinen Stammesschatz. Ja, okay, das könnte sein. Aber dann wäre das nicht das mega große Geheimnis. Wäre trotzdem interessant aus so einer Schatzsuchersicht. Wow, der hat da vielleicht den Schatz von den Visigoten gefunden. Aber was es so was Besonderes macht, ist, die Westgoten, das waren diejenigen, die bevor sie in Rennes Le Château waren, und das ist auch historisch klar, die waren in dieser Gegend. Ja, es ist jetzt nicht einfach irgendwie aus der Luft gegriffen. Die Westgoten waren auf dieser Gegend. Aber im Zuge der Völkerwanderung sind die zunächst mal durch ganz Italien, das komplette Römische Reich, gezogen. Die waren so auch nicht wirklich assimiliert von den Römern. Weißt du, die Römer hatten ja die Strategie, diese ganzen gotischen, germanischen Völker mehr und mehr zu assimilieren und dann auch einzuarbeiten in ihre eigenen Legionen. Es waren auch gute Kämpfer. Aber das hat auch nicht immer gut geklappt. Du musst denen natürlich auch was geben. Und wenn halt nicht genug da ist, dann rebellieren die auch. Und diese Westgoten, die sind so durchs Römische Reich gezogen. Und tatsächlich kam es dann zu Plünderungen und die haben dann Rom geplündert. Die haben Rom geplündert, 3 Tage lang und 3 Nächte lang. Und haben sozusagen, nach der Plünderung von Rom sind sie dann wieder nach Norditalien und dann Richtung Westen abgebogen und kommen dort in Südfrankreich an, wo diese Geschichte hier spielt. Was es jetzt so spannend macht, ist der Schatz, den die von den Römern geplündert haben. Und auch da geht es eben nicht nur um Gold und um materiellen Reichtum, was ja schon interessant genug ist, sondern da geht es darum, das habe ich euch in einer anderen Geschichte schon mal erzählt, Teile des Schatzes von Rom stammen ursprünglich aus Jerusalem. Das ist, was die Flavier, erinnert euch, wir haben es in einer anderen Sendung, haben wir da intensiver drüber gesprochen, die Flavier, die dann auch zwei oder drei römische Kaiser gestellt haben, die Flavier haben in diesem jüdisch-römischen Krieg Jerusalem komplett platt gemacht. Das ist diese spannende Geschichte auch mit dem Josephus, wenn ihr euch erinnert, der da so in irgendeiner unterirdischen Höhle so im letzten Kampf war, wo die sich dann alle so gegenseitig umgebracht haben, bis der Josephus übrig geblieben ist und ihm dann eine innere Stimme, Gott sprach zu ihm plötzlich, hat gesagt, hey, vielleicht bringe ich mich gar nicht um, vielleicht rede ich lieber mit den Römern. Ihr kennt diese Geschichte. Wichtig ist für uns jetzt hier zu wissen, die Römer haben damals Teile von dem Tempelschatz aus Jerusalem geplündert. Und ich habe es oft gesagt, aber es ist absolutes Grundwissen, deswegen hier nochmal, der Tempelschatz von Jerusalem wiederum. Da kommen wir auf diese Geschichten aus dem Alten Testament. Das soll die alte Bundeslade gewesen sein. Und das wiederum waren Dinge, die eigentlich aus Ägypten kamen. Ja, diese Flucht der Israeliten aus Ägypten. Und die haben eben Teile aus Ägypten mitgenommen, die dann in die Grundlage auch wurden der jüdischen Religion, eben die Bundeslade und diese Geschichten. Und das sind dann eben möglicherweise bedeutende Artefakte aus dem Dunkel der Zeit, die möglicherweise eben vielleicht noch aus einer noch älteren Kultur kommen aus Ägypten, möglicherweise technische Artefakte, möglicherweise irgendein ein gewisses Wissen, ein Geheimwissen, Dinge, die einem irgendwelche Vorteile bringen können. Das ist, was hier das Besondere ist. Es geht also nicht nur darum, um Gold von den Römern, sondern es geht darum, dass die Westgoten, nachdem sie Rom geplündert haben, aus Rom Teile mitgenommen haben, die ursprünglich in Jerusalem waren, die noch ursprünglich in den Pyramiden waren. Und da davor verliert sich es dann wirklich in der Zeit. Aber das ist also nicht irgendein Schatz, von dem wir reden. Ne? Und man weiß also, dass die Westgoten danach in Südfrankreich waren. Man weiß auch, dass die dort für ein paar Jahrzehnte auch eine Art Stadt, ich weiß nicht, ob Stadt zu viel gesagt ist, aber so einen Stammessitz hatten. Und das ist das alte, auf Lateinisch, Rede. Und das ist übersetzt sozusagen dieses Rennes le Château. Und dann gibt es Rennes le Château heißt das Schloss, die Burg. Und dann gibt es auch in der Gegend ein Rennes les Bains, auch ein hochinteressanter Ort, wo ich auch war. Na gut, das ist jetzt also eins von den Möglichkeiten, dass er auf diesen Schatz gestoßen ist. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass es ein Schatz der Merowinger ist. Die Merowinger, das ist so, die haben nichts mit den Westgoten zu tun. Die Merowinger sind ein Adelsgeschlecht gewesen von Königen, die dann von den Karolingern abgelöst wurden. Das ist also so, spätantike, frühes Mittelalter. Sehr geheimnisumwoben auch, die ganze Story rund um die Merowinger. Und es ist gut möglich, dass es der Schatz von den Merowingern war. Insbesondere, weil einer von den Merowinger-Königen, oder diesen Dagobert, da gab es, glaube ich, drei von denen. Und um einen von diesen Dagobert geht es ja auch. Aber da komme ich auch nochmal dahin, was dazu spricht. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der Abyssonier dort, also was viel diskutiert wird, wäre die Möglichkeit, dass er dort ein Geheimnis gefunden hat. Also dass es gar nicht so sehr um einen materiellen Schatz geht, den du dann auch gut zu Geld machen kannst, verkaufen oder weil es dir Gold ist oder was auch immer, sondern dass es eher um Wissen ging, um ein Geheimnis. Und das ist dann auch die Theorie, die dann von Lincoln, Bajan Lay dann so erarbeitet wird, dass es ein Geheimnis gibt, was er entdeckt hat. Und das Geheimnis soll sein, dass es eine Blutlinie gibt, die zurückreicht auf Jesus Christus. Das heißt, die Idee ist, dass Jesus Kinder gehabt hat und dass daraus eine Blutlinie entstanden ist. Diese Kinder haben wieder Kinder gehabt und daraus eine Blutlinie entstanden ist, die dann für gläubige Menschen, für das Christentum auch eine Art Herrschaftsanspruch haben, eine Art Herrschaftsanspruch formulieren. Ey, und das ist natürlich hochgradig spannend und auch das ist jetzt nicht einfach nur so aus den Fingern gesogen, sondern da gibt es einiges, was dafür spricht. Und die Idee ist auch, dass es diese geheime Blutlinie von Jesus gab und dass die geschützt wurde, schon im Mittelalter, von den schon oft hier erwähnten Templern und auch von den Katharern, dass die das wussten von diesem Geheimnis. Und dass die sozusagen Schutz genommen haben, diese Blutlinie im Verborgenen zu schützen. Weil klar ist natürlich auch, wenn es so eine Blutlinie gibt, dann ist diese, dann hat die einen Herrschaftsanspruch. Die Leute sagen, hey, das sollte ein Herrscher sein. Und das ist natürlich eine Gefahr für die, die jetzt herrschen. Das heißt, es gab durchaus dann mächtige Interessen, die versuchen, so eine Blutlinie zu verhindern bzw. auszulöschen. Und dementsprechend musste das im Verborgenen sein und man hat sich um diese Blutlinien gekümmert. Ja. Interessant ist, in diesem Buch von ja, der Heilige Gral und seine Erben, deswegen Erben, geht es ja zurück oder wird dann die These entwickelt, dass sich diese Blutlinie dann über die Jahrhunderte weiter erhalten hat und dann auch Einzug genommen hat in gewisse Herrscherhäuser in Europa. Nämlich wiederum die schon vorher erwähnten Merowinger, die sollen tatsächlich Nachfahren sein von dieser Blutlinie. Und dann gibt es auch wiederum dynastische Verbindungen, die heute bis, wenn ich mich recht erinnere, wurde das in diesem Buch damals gesagt, die bis zum Haus Habsburg reichen. Dass möglicherweise da so eine Verbindung besteht. Was nur interessant ist, wiederum an anderer Stelle, möchte ich nur mal auch erinnern, das Haus Habsburg haben wir ja schon mal thematisiert, wenn ihr euch erinnert, bei einem ganz anderen Thema, wo es darum ging, um das paneuropäische Picknick 1989 im ungarisch-österreichischen Grenzgebiet. Und dadurch der Fall des Eisernen Vorhangs. Könnt ihr da reinschauen, weil das sind Links da. Versteht ihr? Deswegen sind solche Themen da so interessant. Ja, diese Blutlinie, das ist jetzt natürlich eine große Frage. Ob es die wirklich gibt oder nicht, können wir so erstmal nicht beweisen. Aber letzten Endes bei diesem ganzen Thema und überhaupt bei so Geheimgesellschaften, wir wissen es halt nicht genau, deswegen sind sie Geheimgesellschaften. Ja, sagen halt nicht genau, was es ist. Aber die Frage ist, ob es nicht Menschen gibt, die davon überzeugt sind, dass es diese Blutlinie gibt. Und daraus schon allein auch diese Überzeugung, ob die jetzt wahr ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. So. Die daraus die Notwendigkeit sehen, das zu schützen. So. Und so können auch Geheimgesellschaften entstehen. Hey, an einer anderen Stelle beispielsweise, wenn es darum geht, um die okkulten Wurzeln von der Nazi-Bewegung beispielsweise. Da geht, wenn du dich damit beschäftigst, da geht es auch nicht darum, ob ich das glaube, dass es richtig ist, was diese Menschen glauben. Es geht nur darum, um nachzuvollziehen, wie die gehandelt haben, ist es hilfreich zu erkennen, hey, da gibt es Leute, die glauben an ein gewisses Narrativ. Und das musst du wissen, so, um das zu verstehen, warum die handeln. So. Und so ist es hier auch, ob es jetzt wirklich diese Blutlinie gibt, ob die überhaupt eine Relevanz hat. Ganz ehrlich, für mich, also selbst wenn es diese Blutlinie gäbe. Und, was bedeutet das? Hey, schön, da ist jemand Nachfolger von Jesus. Super, gratuliere. Aber ich meine, ist es jetzt deswegen irgendwie ein besserer Mensch? Hat er deswegen irgendwelche Superkräfte? Hat er deswegen irgendeinen Herrschaftsanspruch? Für mich nicht. Also da bin ich Republikaner. So. Schön für dich, so Bürger, aber kann ich nicht akzeptieren. So. Aber es gibt natürlich Leute, die in einem anderen Weltbild sind, vor allem in der Geschichte zurückgehen, für die das natürlich schon eine Rolle spielt. Ja. Und interessant ist auch, wenn man schaut, dass es im Islam sowas ja auch gibt. Diese großen zwei Gruppen im Islam, da gibt es die Sunniten und die Schiiten. Und für die Schiiten ist die Blutlinie entscheidend. Das ist der eigentliche Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten. Die Schiiten sagen, der oberste islamische Führer, ein Kalif oder Sultan, kann nur aus der Blutlinie von den Nachkommen von Mohammed stammen. Und tatsächlich geht es da vor allem um die Nachkommen von Fatima. Also das ist so diese Linie. Und sie akzeptieren nur welche aus dieser Linie. Während die Sunniten sagen, hey, das spielt überhaupt keine Rolle, es geht nur um das Buch, die Gesetze und die Blutlinie spielt keine Rolle. Ich merke mir das immer, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe mal vor vielen Jahren, hat mir das jemand erzählt, auch in der arabischen Welt, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ich merke mir das immer so. Der hat mir erzählt, Schia ist das Blut und Sunna ist das Wort oder das Buch, das Gesetz. So merke ich mir das immer so. Aber vielleicht hat der mich auch nur veralbert, aber für mich funktioniert es auf jeden Fall so. Das ist auch eine interessante Sache, wenn wir das im Islam sehen. Denn wir hatten ja letztens uns mit den Templern beschäftigt und diesem Kulturaustausch, den es da auch gegeben hat im Mittelalter zwischen Christentum und Islam, wo man sich eben begegnet ist in dieser Kreuzfahrer-Ära für zwei Jahrhunderte. Und vielleicht ist das eben auch etwas, was die unter anderem die Templer damals eben gesehen haben, so diese Idee von einer Blutlinie. Und jetzt ist halt die Frage, ob es wirklich eine, so wie es die Autoren, wie es Lincoln, Bajan, Lay so schreiben, die entwickeln diese Theorie, dass es diese Blutlinie gibt. Und was viel wichtiger ist, ob sie jetzt gegeben hat oder nicht, was viel wichtiger ist, dass es eine Geheimgesellschaft gibt, die über viele Jahrhunderte diese Blutlinie beschützt. Das ist das Entscheidende an dieser Story. Und die Möglichkeit ist, dass eben der Abbé Saunier in seiner Kirche Hinweise darauf gefunden hat, auf diese Geheimgesellschaft, auf deren Inhalt und dass es eben diese Blutlinie gibt. Und das kann eben auch sein, dass er da rein Informationen gefunden hat, was sich Dokumente, die das belegen und so zu Geld gekommen ist. Dass sozusagen er gar nichts materiell Wertvolles gefunden hat, sondern einfach Informationen, mit denen dann natürlich zum Kirchenoberen geht. Weil, hey, wenn das stimmen würde, wäre natürlich das komplette Narrativ, auf dem das Christentum ruht, wäre dann Makulatur. Weil dann wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben für dich und deine Sünden und der Erlöser. Das wäre alles ja Makulatur, sondern hey, der hätte dann das überlebt, hätte mit Maria Magdalena Kinder gehabt, wäre vielleicht ein alter Mann geworden. Da wäre also zum einen das Christentum nicht mehr das gleiche wie vorher. Und dass es da durchaus die Motivation gibt, dass er sozusagen eine Art Schweigegeld bekommt. Also er hält die Hand auf, hey Leute, ich habe hier was gefunden. So. Und dann könnte schon sein, dass dann die katholische Kirche hat sehr große Mittel, dass sie ihn sozusagen einfach ein Schweigegeld bezahlen. Und Ähnliches würde auch gelten, wie ist er denn plötzlich zu diesen Verbindungen gekommen, zu mächtigen Eliten, aristokratischen Eliten, so alter Adel, der in Frankreich ja durchaus auch durch die Französische Revolution so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Aber es gibt eben noch diese mächtigen Gruppen. Und da könnte es ähnlich sein, dass er sich sozusagen einfach dieses Geheimnis hat bezahlen lassen. So, hey, ich weiß was. Ich weiß, was euren Herrschaftsanspruch dann eben auch obsolet werden lässt. Wenn Aristokratie und wir hätten diese königliche Blutlinie, die auf Christus zurückgeht, dann sollte das der Herrscher sein vom christlichen Abendland oder so. Ja? Also das ist gut möglich, dass es auch sowas ist. Letztens wissen wir es nicht genau. Aber lass uns mal jetzt erstmal so diese These weiterverfolgen, die Lincoln, Badge und Lay dort aufgebaut haben, dass es eben diese Geheimgesellschaft gibt. Und diese Geheimgesellschaft, die sie glauben entdeckt zu haben, weil es ist umstritten, die nennt sich Prieuré de Sion. So altfranzösisch, Prieuré de Sion. Und das ist eigentlich, der Name ist auch schon absolut interessant. Weil Prieuré, das ist so, wir kennen es in Deutsch, ein Prior. Das ist so ein anderes Wort für eine Art Kloster. Und de Sion, also von Zion. Zion ist im Alten Testament eigentlich die Bezeichnung für Jerusalem. Und wenn du das jetzt beide zusammentust, und überlegst, okay, das würde jetzt also sowas heißen, oder das Bild, was da entsteht, das ist das Kloster, die Abtei von Jerusalem. Dann ist es doch eigentlich fast schon vom Namen her ähnlich zu dem, was wir bei den Templerorden gesehen haben. Die Templer von Jerusalem, von dem Tempelberg in Jerusalem. Templer sind Mönche. Ist es nicht genau das, wie eine Priorie, ein Kloster, eine Abtei, in Jerusalem. Könnte fast dasselbe sein so. Finde ich echt eine interessante Idee. Und das könnte einer von den Motiven sein, die auch hinter diesem ganzen Templerorden stehen. Eine Geheimgesellschaft bauen, um diese alte Jerusalemer Linie aufrechtzuerhalten. So. Das ist so die Grundtheorie, die dort aufgefahren wird. Und aus dem Templerorden ist dann sozusagen irgendwann etwas geworden, was man die Prieuré de Sion nennt. Eine hochspannende Linie. Also, wenn es so ein Königshaus gäbe, so eine Blutlinie gäbe, hätte die eine gewisse Bedeutung. Heute erscheint uns das nicht mehr ganz so bedeutsam, aber über Jahrhunderte hinweg, wo es um diese dynastischen Strukturen geht, wäre das Entscheidende gewesen. So. Zu dieser Prieuré de Sion. Was jetzt auch noch interessant ist, Der Lincoln, also dieser Engländer, der diese ganze Story dort jahrzehntelang recherchiert hat, der ist dann auch schon 1969 hat er angefangen mit den Recherchen. Und der ist dann relativ bald auch auf gewisse Dokumente gestoßen. Oder sie wurden ihm fast sogar zugespielt. Oder die Hinweise darauf, dass es diese Dokumente gibt, wurden ihm zugespielt. Die sogenannten Dossiers Secrets. Die Geheimdokumente, die tatsächlich im französischen Staatsarchiv eingelagert waren, katalogisiert waren. Und in diesen Geheimdokumenten geht es um diese Prieuré de Sion. Und es sind eine ganze Menge Dokumente, da sind die verschiedensten Sachen, da sind Namenslisten von den Chefs oder wie soll man es nennen, also von den Großmeistern, das ist das richtige Wort, von den Großmeistern von dieser Geheimgesellschaft historisch über die Jahrhunderte. Da sind Stammbäume drin, Genealogien, die auch eben diese Blutlinie so nachvollziehen lassen sollen. bis hin zu einem Haufen weitere Informationen. Also hochinteressantes Zeug. Ja. Und darauf ist er gestoßen. Und im Zusammenhang mit diesem Dossier Secrets gibt es eine Figur, ein gewisser Plantard, so hieß der Mann. Und dieser Plantard, der hat von sich selber behauptet, er wäre ein Nachfahrer aus dieser Linie. Und er hätte Nachfahren, er könnte es auch beweisen, bis hin zu Merowingerzeit. Und Lincoln ist, die sind damals voll auf diese Dossier-Secrets dann abgefahren. Was daran so kritisch ist, ist, dass der Plantar in allem, wie es aussieht, unglaubwürdig ist. Und der Plantar, das hat man dann alles auch, weil man sich dann immer mehr Leute haben sich mit beschäftigt, ist halt schon rausgekommen, dass der Plantar, der hatte zwei, drei dubiose Mitspieler und deren Glaubwürdigkeit ist nicht die allerhöchste. So. Und es sieht so aus, als ob die schon in den 50er Jahren auf gewisse Art und Weise diese Dossiers erstellt haben. Als eine Art Prank, als eine Art Streich. So wird es von den Kritikern gesagt. Und definitiv ist so, dass diesen Leuten, die sind in ihrer Glaubwürdigkeit schwierig. Das andere ist, dass diese Dossiers, aber im Inhalt, was da drin steht, geht doch weit über einen Prank hinaus. Also das ist schon eine sehr intelligente Sache. Da stehen viele interessante Sachen drin. Allein diese Abliste von vermeintlichen, sage ich jetzt immer noch, Großmeistern von dieser Prieuré de Sion ist sehr intelligent, was in einem größeren historischen Kontext. Also wenn, das ist super gemacht. Und dann stellt sich wiederum die Frage, warum eigentlich? Einfach um lustig zu sein? Aber wieso machst du in den 50er Jahren einen Prank und dann wartest du Jahrzehnte bis 69 dann dieser Lincoln das entdeckt, bis der das dann erst in den 70ern, 80ern groß macht? Was für eine Art von Prank ist das? Also es erscheint mir irgendwie komisch. Auf der anderen Seite dürfen wir das nicht außer Acht lassen, dass da eben unglaubwürdige Leute auch am Start sind. Und vielleicht mal so ganz allgemein gesprochen, wisst ihr, was ich glaube? Es gibt so Archetypen von Menschen, die sind Trickser. Das gibt's. Das gab's schon immer. Till Eulenspiegel oder sowas. Weißt du, das gab's schon immer. Das ist so ein Archetyp. Einfach Trickser. So einfach aus Spaß irgendwie, damit sich halt die Dinge ins Laufen kommen, Sachen zu verändern. Das gibt's. Und da muss man immer aufpassen, muss man auf der Hut sein. Man kann sich da schnell austricksen lassen. Die Leute sind oft nicht dumm. Nicht direkt bösartig, muss gar nicht sein. Aber diese Trickser-Archetyp, den gibt's schon ganz lange. Gibt's auch in der Mythologie beispielsweise. Loki in der nordischen Mythologie ist auch so, weißt du, verschlagen. So, der kann ja auch mal austricksen. Da kommt nicht immer die Wahrheit oder so. Es gibt kein universelles Gesetz, dass du die Wahrheit sprechen musst. Also es gibt auch Trickser. Es ist wichtig, das zu wissen, überhaupt für jeden von euch im Lebensumgang. Das muss man mal wissen. Und es scheint mir so, dass Plantar und solche Leute in diese Richtung gehen. Auf der anderen Seite, und das ist eben auch so, solche Trickser werden auch gerne wiederum benutzt. Die werden auch gerne eingesetzt von Leuten, die, sagen wir mal, auf nochmal einer anderen Ebene sind. Und die benutzen vielleicht gerne solche Leute. Weil diese große Frage ist halt, sind diese ganzen Informationen, die in den Dossiers Secret auftauchen, aber schon vorher dieses Buch, was ich euch erzählt habe, was der Lincoln 69 in einem Buchgeschäft in Südfrankreich gekauft hat, der Autor von dem Buch, das ist auch schon die Frage. Lincoln hat den Autor dann besucht, der wohnt in Paris. Woher hatte dieser Typ eigentlich die ganzen Informationen über René Le Château? Woher hat er es hergewusst? Das ist eine gute Frage so. Und in diesem Code, und da kommt, in diesem Buch, da geht es auch um diese Schriftrollen, die angeblich der Saunière gefunden hat. Und der Autor von dem ersten Buch, der hatte Kopien von diesen Schriftrollen. Ob die jetzt original die sind, die der Saunière gefunden hat, können wir nicht beweisen. Die Originale gibt es nicht mehr. Oder sie sind irgendwo eingelagert, in irgendein Tresor, wissen wir nicht. Stehen uns nicht zur Verfügung. Aber wo hatte der dieses ganze Material her? Und in diesen Schriftrollen, die dann in diesem Buch veröffentlicht sind, und ich zeige euch nachher auch ein Beispiel davon, da sind auch gewisse Codes drin, das, was das alles auch spannend macht. Und kodierte Nachrichten drin. Und da hat dann der Lincoln hat dann irgendwann diesen Autor besucht in Paris und gefragt, warum, hey, diese kodierten Nachrichten hier in diesen Schriftrollen, warum hast du die nicht veröffentlicht eigentlich? Warum hast du nicht darauf hingewiesen? Hey, guck mal, hier ein Code. Und dann hat er geantwortet, na, aber ich wollte, dass Leute wie du das finden. Das heißt, was durchaus möglich ist, also diese Leute wie Plantard und so weiter, die sind in ihrer Glaubwürdigkeit eingeschränkt. Aber es ist die Informationen, die wir da haben, sind die wirklich alle Fiktion? Oder werden eben nicht solche Leute nur bewusst benutzt, um halt diese Informationen, aus welchem Grund auch immer, nach Jahrhunderten, um die langsam aber sicher so in die Öffentlichkeit, ich würde sagen, heute benutzt man das Wort, zu leaken. Das ist, was es ist. Und das ist die Frage, die sich da stellt. Ja. Bei diesem Hoax aus den 50ern. Jetzt haben wir hier mal so, ach ja, hier noch, sorry, noch am Ausrennischen Tor. Auch das hier so ein markantes Bild. Und da sieht man auch, was das für eine tolle Gegend ist. Das ist der, was ich vorher schon erwähnt habe, der Tour Magdala. Das ist nicht wirklich alt. Das ist als der Abissonier bauen lassen im 19. Jahrhundert, aber eben auf alt gemacht. Immer so in dieser Gralsmystik auch. Und auch eben Tour Magdala, wieder geht es um Maria Magdalena. Und ganz großartig, also kann man ja an dem Bild schon erkennen, was das für eine tolle Landschaft ist. Von da oben, du hast einen wunderbaren Ausblick so auf dieses Pyrenäen-Vorland. Im Hintergrund kannst du auch, je nachdem, welche Richtung du schaust, nach Süden schaust, dann diese Pyrenäen-Gipfel dann mit Schnee oben. Großartig so. Ganz besondere Gegend. Ja. Aber jetzt schauen wir uns mal eins von diesen vermeintlichen Dokumenten an. Das ist jetzt eine von diesen Schriftrollen, die der Abissonier gefunden haben soll. Soll. Weil, wie gesagt, die Originale haben wir nicht. Aber das, was gefunden hat, ist, glaube ich, ist nicht umstritten. Ne? Aber das wurde erstmals eben veröffentlicht in diesem kleinen, obskuren Büchlein, was der Lincoln 69 bekommen hat. Und das ist also im Lateinisch geschrieben, aber es sind so ein paar Auffälligkeiten drin. Und was dem Lincoln, der und viele andere Leute, die haben über diesen Papieren so endlos viel versucht zu dekodieren. Also es gibt so unglaublich viel Material. Aber was dem halt relativ schnell aufgefallen ist, ist, dass da manche Buchstaben so aus der Reihe tanzen. Der hier zum Beispiel, guck mal, der ist höher als die anderen. Hier auch, dieses O. Steht jetzt, manche sind höher als die anderen. Und das ist eigentlich ein fast schon einfacher Kindercode. Und wenn du diese hohen Buchstaben so zusammenzählst, dann kommt auf einmal eine Botschaft zustande. Auf Französisch. Der Text ist ja Latein, auf Französisch. Und ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber diese Botschaft, da taucht eben auch der Name Dagobert auf. Da, in dieser Botschaft steht dann drin, sowas in der Art, dieser Schatz gehört Dagobert und Sion. Gehört Dagobert und Sion und so weiter. Und das ist dem halt aufgefallen. So, ey, was ist jetzt hier los? Und warum weiß aber der Typ, der das veröffentlicht, diesen offensichtlichen Code, hat er gar nicht gesehen? Das ist die Frage. Aber da geht eben schon eben dieser Hinweis auf sowohl Dagobert, erinnert euch, das war dieser Merowinger-König, dass es damit zu tun haben könnte, dass es von dem der Schatz ist, als auch gibt es da schon Hinweise auf diese Priore, oh damn, das Sion, hier unten zum Beispiel, als das Kürzel, PS, ja, das soll das sein. Ja. Interessant ist auch eigentlich, wenn man jetzt, wo wir noch bei diesem Merowinger-Schatz sind, Das muss man da im Hinterkopf behalten, dass eben die Merowinger und damit auch dieser Dagobert, wenn da steht, dieser Schatz gehört Dagobert, dass das eben Teil von dieser Blutlinie sein soll, die Merowinger und dieser Dagobert. Das ist auch wichtig, dort das zu verstehen. Ne? Ich komme gleich nochmal auf dieses Pergament. Aber wenn man jetzt in allem so meint, okay, die Glaubwürdigkeit ist halt schwierig. Vielleicht ist es doch nur alles ein Hoax von diesen 50er-Jahren-Leuten oder sowas, die dann vielleicht auch dieses Papier gehoaxt haben und dann auch diesen Code gehoaxt haben und diese Message halt aufbringen, diese Story von Zion und so weiter. Es gibt aber eben noch mehr, was die Relevanz von diesem ganzen Thema beschäftigt. Das hier ist jetzt das ist wieder echt, da weiß man, dass es das gegeben hat. Das ist, wie ihr schon seht, das ist eine Zeichnung von einem Grabstein. Das ist von einem Friedhof in Rennes-le-Château hinter der Kirche. Kleiner, winziger Dorffriedhof. Und auf diesem Friedhof ist auch begraben worden eine gewisse, muss ich mal kurz schauen hier, Marquise Marie d'Hautpoul de Blanchefort. Eine alte Aristokratin und die ist. Das ist ihr Grabstein. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wann die gestorben ist, aber es ist schon vor der ganzen Geschichte. Also der Abissonier hat die nie gesehen. Das vielleicht im 18. Jahrhundert oder gar im 17. oder so. Also schon ein bisschen länger her. Aber das ist der Grabstein von dieser alten Dame, die letzte war, aus diesem Adelsgeschlecht der Blanchefort. Und das ist auch wieder historisch. Kann man nachschauen. Blanchefort kennt man. Ne? Und das ist eine Kopie von dem Grabstein, die schon vor Abissonier gemacht wurde, aus irgendwelchen kunsthistorischen Gründen oder so. Das hat das irgendjemand mal aufgezeichnet. Denn der Abbé, der hat dieses Grab vernichtet. Der hat die Inschriften von diesem Grabstein, die wir hier sehen können, die hat er rausgepickelt, damit es kein anderer sieht. Aber er hat nicht gewusst, dass das vorher schon jemand kopiert hat. Und das ist das hier. Und das ist zum einen hier in diesem Text. Allein da, weißt du, da sind einige Fehler drin. Da gibt es auch Leute, die es versuchen zu dekodieren. Und interessant ist dann auch eben diese andere Seite von dem Grabstein, auch hier mit diesen Schriftzeichen, die zum Teil verschieden sind, Griechisch, Latein. Aber auf was man dann kommt, wenn man das alles sozusagen in lateinische Buchstaben setzen würde, wäre et in Arcadia ego. Et in Arcadia ego. Und das ist auch so ein Spruch, der spielt in dieser ganzen Story von René Château eine zentrale Rolle. Wenn ihr nur das so verfolgt, et in Arcadia ego kommt ganz oft. Dass sich so ein Spruch auf dem Grabstein findet, ist erstmal nicht verwunderlich, weil et in Arcadia ego, dieses Statement, das hat schon eine klare Bedeutung auch in der Kunstgeschichte. Das heißt, wenn man es übersetzt, heißt es so viel wie auch ich in Arkadien. Arkadien war für die Griechen das, was für im christlichen Hintergrund, jüdisch-christlichen Hintergrund, das Paradies ist. Und das hat also auch zu tun mit dem Tod. Wenn du eben stirbst, dann bist du im Paradies. Dieser Spruch steht also durchaus passend auf einem Grabstein, auf einem Epitaph. Und es gab auch im Laufe der Kunstgeschichte eine ganze Menge Gemälde, wo das auch kommt. Und dann ist es eher im Kontext von dem, was wir auch schon mal hier besprochen haben, von Memento Mori, erinnere dich an die Vergänglichkeit, weißt du, so dieses Ding. Also et in Arcadia ego, es geht in diese Richtung, das Beschäftigen mit dem Tod. Ja. Aber was es halt interessant macht, ist, dass in diesen Codes, die wir da sehen, sowohl auf diesem Grabstein als auch in diesen Schriftrollen, die da veröffentlicht wurden, dort gibt es auch Hinweise, und die sind wirklich nachvollziehbar, also es ist nicht Spinnerei, sondern steht dann auch da drin, da gibt es Hinweise auf einen Maler, einen bedeutenden Maler aus dem 17. Jahrhundert, Nicolas Poussin. Und der hat 1640 ein Gemälde erstellt, das heißt Die Hirten in Arkadien. Das ist dieses Bild hier. Bekanntes Bild, hängt heute im Louvre, kann jeder anschauen. Nicolas Poussin, großer Künstler so. Und dieses Bild zeigt so eine pastorale Landschaft. Da sind diese Hirten und diese, naja, das ist aber keine Hirtenfrau, irgendeine Art mythische Göttin oder so. Und die stehen dort in einer Landschaft und da ist dieses, was ist das? Eine Art Sarkophag, irgendeine Art Grabmal oder sowas. Da ist wieder dieses Thema et in Arcadia ego. Denn das ist hier eine Aufschrift, wo der drauf zeigt und dort steht, man kann es jetzt hier nicht so deutlich sehen, aber wenn man es im Gemälde in echt sieht, das ist so, dort steht et in Arcadia ego. Per se eben, klar, es ist ein Grab und dann geht es vielleicht genau darum, um dieses Thema, weißt du, die Hirten, das Beschäftigen mit der Vergänglichkeit und so weiter. Soweit, so gut. Tatsächlich ist aber das eins von den Bildern, wo der Abbé Saulnier, kurz nachdem er seinen Fund gemacht hat, hat er eine Kopie von diesem Bild gekauft und hat es intensiv studiert auch. Und es steht in irgendeiner Beziehung zu René Le Château. Die Kritiker haben gemeint, nee, steht in keiner Beziehung. Sei es erklärbar. Bis aber irgendwann Leute diesen vermeintlichen Sarkophag oder was es ist, gefunden haben. Und den gibt es tatsächlich. Ich muss sagen, den gab es tatsächlich. Aber dieser Sarkophag, genau dieses Teil hier, das steht, das sind vielleicht also ein paar Kilometer nur von Rennes-le-Château weg. Und ich sage euch, es geht um diese ganze Gegend, auch dieser Abbé Saulnier, das muss man sagen. Es geht nicht nur darum, was der in der Kirche gefunden hat. In der Kirche hat er sozusagen, wenn den, oder viele Theorien sagen, er hat den Schlüssel gefunden. Der eigentliche Schatz, es geht um diese ganze Gegend dort. Es geht nicht nur um diesen Ort, es geht um das ganze Umland auch, die anderen Orte so. Ja. Und das ist einer von den Orten, die es wirklich dort gibt. Und da ich Freunde von mir, die waren höchstpersönlich an diesem Ding gestanden und haben Fotos gemacht und so. Ja. Anfang der 90er auch damals, wo das noch frei zugänglich war alles. Mittlerweile gibt es dieses Monument nicht mehr. Ist auch so traurig eigentlich, der Teil der Geschichte. Ich habe ja gesagt, es ist dann irgendwann ist dann der Hype zu groß geworden. Ausgelöst erstmal von hier diesem mega, also wirklich Bestseller, der Heilige Gral und seinen Erben. Heute noch viel mehr durch diese ganze Dan Brown-Geschichte. Ist wirklich Rennes le Château und diese ganze Geschichte ist wie so ein Pilgerzentrum geworden für alle Arten von Schatzsuchern bis hin zu Esoterikern, alles Mögliche. Und eben auch dieses Monument wurde immer wieder von Leuten besucht. Das steht aber auf dem Privatgrundstück von jemandem. Allerdings jetzt nicht in dem sein Garten, sondern das ist eine wilde Landschaft, ist auch kein Zaun drum gewesen. Aber jedenfalls hat der Eigentümer von dem Grundstück hat das dann irgendwann niedergepickelt. Weil ihm das so auf den Sack gegangen ist, dass da ständig Leute kommen. Ne? Sag ich auch Wahnsinn, wenn man drüber nachdenkt, hat das Ding einfach niedergepickelt. Aber wäre vielleicht doch ein bedeutsames Dokument, was so unter Denkmalschutz stehen sollte. Aber wie auch immer, heute ist es nicht mehr da. Aber dieses Ding steht, und zwar genau so, wie es ist, also in diesen kleinen Features, steht dort dort bei Rennes Le Château. Und tatsächlich gibt es auch, wenn man so die Landschaft anschaut, dieser Berg hier zum Beispiel, der sehr markant ist und in seinen Ausformungen. Genauso ein Felsen ist dort eben auch, in dieser bergigen Vorpyrenäenlandschaft, auf den man da Bezug nimmt. Allerdings, nur kleiner Funfact am Rande, was einfach nur zeigt, wie weit so ein Thema ausfächert. Es gibt auch Leute, die sagen, hey, das hier, das könnte der Hohen Twiel sein. Kennt ihr den Hohen Twiel? Das ist ein ganz besonderer, markanter Hausberg von Konstanz am Bodensee. Und das schaut tatsächlich so aus. Könnte man wieder die nächste Connection spannen, ne? Aber ich wollte es nur so am Rande erwähnen. Aber wir gehen mal davon aus, dass es eben nicht eine fiktionale Landschaft ist, sondern dass es tatsächlich dieses Ding gibt und das könnte diese Gegend sein dort in Rennes Le Château. Und dann fragt man sich schon, dieser Nicolas Poussin, wie kommt er da hin? Diese Connection et in Arcadia Ego, das Ganze eingebettet hier, und der Abissonier, der dieses Bild haben wollte. Also fragt man sich, haben Sie Leute gefragt, vielleicht ist in diesem Bild auch was kodiert. Und jetzt ist es so, ich selber bin ja kein Kunsthistoriker und ich habe da nicht so den Blick drauf. Aber ich weiß mittlerweile zu schätzen, dass es eben Leute gibt, die diesen Blick haben. Versteht ihr, wir müssen bei so vielen Themen müssen wir interdisziplinär denken. Und das ist vielleicht auch, was ich mache. Weißt du, ich versuche, ein bisschen interdisziplinär zu denken, so ein paar Fäden zu verbinden. Aber es gibt Spezialisten, die haben für manche Dinge viel besseren Blick als ich. Und hier geht es darum, wenn du jetzt als Kunsthistoriker das anschaust, dann erkennst du sehr schnell so eine gewisse Struktur, eine gewisse Geometrie, wie Künstler arbeiten. Weißt du, so ein Künstler wie Nicolas Poussin, der fängt nicht einfach an zu malen, wie wir oder so, als Laien oder ein Kind oder so. Sondern das ist alles konstruiert, Proportionen, Verhältnisse und so weiter. Und es bezieht sich hier, es geht los, vor allem mit diesem Hirtenstab, der hier zu sehen ist. Der, wo man dann, hat man dann genaue Untersuchungen gemacht, wo man feststellt, das ist eigentlich das zentrale Ding in diesem Bild. Das ist zuerst gemalt worden. Was eigentlich auch unüblich ist. Ja? Aber um den dreht sich alles. Und dann haben Leute, so Kunsthistoriker, festgestellt, dass es da gewisse Proportionen gibt. Dass hier zum Beispiel der Arm teilt den Hirtenstock genau in zwei Hälften. Und dann kriegst du hier einen Abstand und dann kannst du das erkennen, ja? Dass es so eine Grundstruktur gibt. Und diese Grundstruktur, das ist hochinteressant bei diesem Bild. Das ergibt, naja, wollte ich ja nicht zeigen, das habe ich jetzt gar nicht, das Bild. Aber in dieser Grundstruktur, die ist wie ein Pentagramm gemacht. Ein fünfzackiger Stern. Ihr kennt das Symbol, das Pentagramm. Und das ist hier schon sozusagen die Grundstruktur, um die rundherum das Bild komponiert wurde. Kann man kunsthistorisch klar nachvollziehen. Ne? Und jetzt das nächste habe ich euch schon angezeigt. Diese Idee von einem Pentagramm. Die kann man eben auch wieder in diesen Schriftrollen sehen. Das ist die gleiche Schriftrolle, die wir vorgesehen haben, wo die Buchstaben auch so ein bisschen erhöht sind. Und da sind ja noch ein paar andere komische Zeichen, nämlich hier sind so Kreuze drin. Das sind, glaube ich, nur drei Stück. Und da haben die halt auch mal angefangen, okay, ich verbinde mal die Kreuze miteinander. Und dann kommst du eben auf diese Linien und hast du auch wieder dieses Pentagramm. Das sind zum Beispiel dann schon Sachen so, wo man denkt, okay, die Typen in den 50ern haben sich einen kleinen Spaß erlaubt, mit welcher Motivation auch immer, irgendwas zu erstellen, was dann in einem Archiv landet und jahrzehntelang erstmal keine Sau interessiert, nur um es dann später irgendwie Leuten wie diesem Lincoln hinzuleaken, der dann eben drauf abgeht und der das dann auch veröffentlicht. Das soll die alles erstellt haben. Aber interessant ist auf jeden Fall, dass du diese Verbindung dort sehen kannst. Da. Und tatsächlich ist es so, dass wir das alles noch in einem größeren Rahmen sehen wollen. Nachdem das jetzt gemacht wurde, haben weitere Ideen stattgefunden und geschaut, können wir denn auch diese ganze Gegend rund um Rennes Le Château, in diesem Long Dock, können wir vielleicht auch dort gewisse Fixpunkte miteinander verbinden und entdecken wir dort auch geometrische Verhältnisse? Und hey, hot damn, genau so ist es, ja. Das ist, man nennt es Geomantie. Das ist auch ein hochspannendes Thema. Und das ist auch nicht nur in Rennes Le Château, sondern ey, das ahnen wir wahrscheinlich gar nicht, wie weit verbreitet das ist. Dass also historische Bauwerke, Kapellen, Kirchen, Schlösser, Burgen, aber auch natürliche Features, Berggipfel, solche Sachen, dass die in einem Bezug zueinander stehen. Dass es nicht zufällig gebaut ist. Und dass das möglicherweise auch schon ganz, ganz altes Wissen ist. Weil die meisten von denen, die wir als historische Bauten waren, in Kirchen und so, die sind ja schon wieder an Stellen gebaut, die vorher auch schon markiert waren. Durch was auch immer, was schon ein heidnischer Pilgerort war, ein Tempel, ein heiliger Baum, was auch immer. Aber das Faszinierende ist, dass du diese in Bezug zueinander setzen kannst. Und ich weiß, das ist natürlich eine sehr spekulatives Terrain, weil du, wer sagt dir, was ich mit wem was in Bezug setzen kann? Und wenn ich das beliebig mache, kann ich ja letztens auf einer Landkarte alles Mögliche irgendwie entdecken. Ja? Aber tatsächlich ist es hier in Rennes de Château so, dass dieses Pentagramm auch auftaucht, wenn du gewisse von diesen alten historischen Orten, diese Landmarks auch, wenn du die in Bezug zueinander setzt. Und einer von diesen Orten wäre dann eben Rennes le Château. Ein anderer von diesen Orten, also Rennes le Château wäre meinetwegen hier oben. Ein anderer von diesen Orten, das wäre dann dieser Schnittpunkt, ist dann da, wo dieses Monument steht, was Nicolas Poussin gemalt hat. Ein anderer von diesen Schnittpunkten, wenn man jetzt auf das ganze Land geht, ich darf nicht mal drauf zeigen, weil das ist ja sozusagen nur der Code von in dieser Schriftrolle. Aber wenn du das Pentagramm jetzt auf einer Landkarte hättest, dann wäre eine andere Schnittstelle wäre zum Beispiel, was auch gleich dort in der Gegend ist, das alte Schloss, die alte Burg von dem Geschlecht der Blanchefort, die wir auch schon gehört hatten, ihr erinnert euch. Die Blanchefort, das war diese alte Marquise, die als letzte von ihrer Blutlinie dort in Rennes le Château auf dem Friedhof liegt und deren Grabstein da diese Hinweise gibt, die dann später der Abbé Sonniale vernichtet hat. Dieses Geschlecht der Blanchefort, das kommt aus der Gegend und die haben dort auch so eine alte Burgruine, die bis zurückgeht in die Templerzeit. Tatsächlich war einer der Vorfahren von dieser Blanchefort ein gewisser Bertrand de Blanchefort, der war der vierte Großmeister des Templerordens. Und ihr seht, wie auf einmal diese Dinge so zusammenlaufen. Templerorden, Prieuré de Sion. Das ist vielleicht tatsächlich die große Frage hier, weil wir auch die Templer hier in dieser Trilogie sozusagen beschäftigen. Ist aus den Templerorden die Prieuré de Sion geworden, nachdem der Templerorden verbannt wurde? Oder ist es vielleicht sogar umgekehrt? Gab es vorher schon etwas wie eine Prieuré de Sion und die hat erst den Templerorden gegründet? Von Anfang an mit dem direkten Auftrag, diese Blutlinie und das Geheimnis und auch deren Wurzeln auch in Jerusalem sind, eben das zu schützen. Das ist so die große Frage, die sich da stellte. Und wir können es natürlich so nicht beweisen, aber vieles deutet in diese Richtung. Und ich hatte euch ja auch schon erzählt, deswegen ist es wichtig, diese ganzen Zusammenhänge zu sehen. So. Ich hatte euch auch schon erzählt bei den Templern, dass sie, als sie im Heiligen Land waren oder in Outremer, also auf der arabischen Halbinsel halt unterwegs waren, dass sie dort halt auf diese heretischen Traditionen gestoßen sind, dass das ganze Land deshalb verdörrt ist, weil man diese weibliche Urenergie, die Göttin, wenn du willst, weil man das vernachlässigt hat. Weil sozusagen das Gleichgewicht von männlich-weiblich, Yin-Yang, aus der Balance geraten ist und daraufhin sich so das Weibliche zurückzieht und das Land verdörrt. Und davor hatten die Sorge. Es ist gut möglich, dass die Templer dort in dieser Gegend in Südfrankreich, wo die eben sehr präsent waren, wo eben die Katharer auch präsent waren, das war Templerland, dass die versucht haben, diese Weiblichkeit wieder zu stärken. Und das ist, was hier die ganze Zeit vielleicht das übergehende Thema ist. Auch ihr erinnert euch auch hier dieses Pentagramm, wo viele Leute Angst haben, Pentagramm, das ist nicht das Teufelszeichen. Aber ich meine, hey, das sind kirchliche Narrative, die darüber liegen. Ganz wichtig, ich habe euch das schon mal erzählt, aber es ist so wichtig, das zu wissen. Das Pentagramm, das kommt von der Venus, dem Planeten Venus, der auch schon wieder Venus heißt, die Venus, also diese weibliche Kraft. So malen wir das auch, ja. Venus, das ist Symbol für Weiblichkeit. Und ihr wisst, dass der Umlauf von der Venus in unserem Sonnensystem, wenn du den über was weiß ich, glaube ich, 7-Jahres-Rhythmus oder waren es 8? Ich glaube, es waren 8 Jahre sogar. 8 ist auch wichtig, dass innerhalb von 8 Jahren die Venus sozusagen ein großes Pentagramm über den Himmel zeichnet. Deswegen ist dieses Pentagramm eben schon immer auch ein Symbol gewesen für dieses Weibliche. Symbol für Venus, dadurch auch Symbol für die Weiblichkeit. Ich habe gesagt, 8 Jahre, das ist nur so am Rande, warum das auch nicht uninteressant ist, weil eben viele Templerbauten in Oktagonform sind. Achteck. Und noch ein weiteres Bauwerk, das schmeiße ich jetzt nur so spontan so am Rande rein, obwohl es gar kein Templerbauwerk ist, aber kennt ihr das Castel del Monte? Ich habe jetzt gerade kein Bild da, das kommt eher spontan. Castel del Monte, eine der erstaunlichsten Burgen, die ich je gesehen habe, in Süditalien. Und das hat bauen lassen hier der Stauferkönig Friedrich II. Und das ist auch so ein Monument, wo man sich fragt, warum? Hat das jetzt irgendeine besondere militärische Bedeutung? Nee, es scheint eher so eine Symbolik zu sein. Da geht es auch um dieses Achteck. Und das passt deshalb ganz gut, weil eben Friedrich II., der auch als ein großer Freigeist im Verhältnis zu seiner Zeit galt. Also dessen Hof war halt offen für alle möglichen Dinge. Und das kann gut sein, dass die das damals schon so, das war auch während der Kreuzzugszeit, dass es da diese Bestrebungen gab, dieses Weibliche zu stärken. In der Erde drin, im Land drin. Und dass es das galt hervorzuheben, das zu markieren. Ja. Und ähnlich wie es auch euch erzählt habe, wie es auch Verbindungen gibt von den Tempelrittern hin zu diesem Bau von den großen Kathedralen in Frankreich, die ja letztens auch alle diese weibliche Richtung deuten. Ne? Das heißt, das könnte so ein bisschen der größere Hintergrund auch sein, dort von dieser ganzen Gegend Rennes Château. Und erinnert euch, ich habe euch einleitend schon gesagt, das war im Mittelalter eben so ein freies Land. Es war das Land der Troubadoure, wo dieses alte Rittertum, diese alten vorchristlichen Ritterwerte gelebt wurden, die darin vor allem bestanden, das Weibliche zu schützen, das Weibliche zu beschützen. Und da geht es natürlich um weibliche Menschen, um Frauen, aber es geht noch viel mehr. Auch in einem esoterischen Kontext geht es darum, die weibliche Kraft zu schützen, die Erde, die Göttin. Und all das, all diese Grundideen, die stecken eben auch in dieser ganzen Story rund um Maria Magdalena, wo wiederum der Abissonier also fast schon eine Besessenheit von hatte. Weil was ist Maria Magdalena? Sie ist eben so ein weiblicher Archetyp. In der Bibel, im christlichen dargestellt, ja klar, es ist die Sünderin. Ja, das Weibliche ist immer das Böse, was die Männer so verführt, die Sünderin. Aber in dieser heretischen Geschichte, in dieser ketzerischen Geschichte, da ist Maria Magdalena eine Frau, ein echtes Weib, das Weib von Jesus. Nicht einfach nur irgendwie so eine Sünderin, die sich so runterduckt und ihre Weiblichkeit so nicht rauslässt, sondern eine Frau, eine Mutter. Dadurch eine ganz, ganz starke Figur, die eine ganz andere Bedeutung hat. Und das heißt, diese ganze Story, diese Magdalenen-Geschichten dort in Südfrankreich, das ist wie ein Spiegel von einer noch älteren Sache, die eben auf heidnische Geschichten zurückgeht. Aber jetzt versucht man es halt einzuarbeiten irgendwie in dieses christliche Narrativ. Und ich habe euch auch bei der anderen Stelle schon mal noch mal etwas gezeigt oder davon erzählt, von Saint-Marie de la Mer. Das ist jetzt nicht bei Rennes Château. Das ist Saint-Marie de la Mer, das ist ein Ort im Rhône-Delta, Camargue, also das ist am Mittelmeer. Und dort an diesem Ort, da gibt es ja jedes Jahr diese Zigeunerwallfahrt. Hey, ich habe euch die ganze Story schon woanders erzählt, aber nur zur Erinnerung. Und diese Zigeunerwallfahrt geht um diese beiden Figuren. Es geht um Saint-Sara, die Schutzheilige der Zigeuner ist. Und es geht um Maria Magdalena. Es sind auch verschiedene Legenden, die sich da ranken. Die aber schon viele Jahrhunderte sich ranken. Die nicht jetzt irgendwie die Typen in den 50ern erfunden haben. Und die Story ist halt, dass Sarah, also Maria Magdalena und dann Sarah war eine von den Nebenfiguren. Aber es geht eigentlich letztens um drei Frauen. Deswegen heißt es auch Saint Marie im Plural. Die heiligen Marien vom Meer. Und die Story geht, dass nach dem ganzen Golgatha-Szenario in Jerusalem, Jesus wurde gekreuzt, die ganze Bewegung wurde aufgelöst, die Anhänger von Jesus wurden verfolgt, mussten flüchten aus dem Land. Die Story geht, dass eben Maria Magdalena und Sarah, und wer die dritte ist, da gibt es auch unterschiedliche Sachen, aber dass diese übers Meer geflohen sind. Manche berichten, ein Delfin hat sie getragen. Ja. Andere berichten, die sind mit zum Schiff gefahren. Deswegen kann man hier noch dieses Schiff sehen. Aber dass sie sozusagen geflohen sind aus dem Heiligen Land und nach Südfrankreich gekommen sind. Das ist so eine wichtige Geschichte. Und wenn du es jetzt mit dieser Blutlinie verbindest, dann wäre Maria Magdalena die Trägerin der Blutlinie. Sie ist dann vielleicht schon schwanger oder hatte schon die Kinder dabei. Das heißt, diese Idee, dass diese weibliche Kraft von dieser ganzen religiösen Geschichte dort in Südfrankreich ist eng verwurzelt ist, das ist schon ganz alt. Und das geht wahrscheinlich noch viel älter. Also diese Geschichten, die spiegeln auch nur etwas wider. Aber wie ich euch schon gesagt habe, es geht noch viel älter zurück. Gell? Und es kann halt sein, dass sozusagen die Tempelritter oder Prieuré de Sion, vielleicht sind die wirklich identisch, der Name geht auch schon in die Richtung, dass es eben eine alte Geheimgesellschaft gab. Und jetzt ist es völlig egal, was du und ich davon halten, ne? Aber dass die damals das als absolut wichtig gesehen haben, dieses Weibliche aufrechtzuerhalten. Und dass sie deswegen auch diese Orte so markiert haben, um sozusagen, wie unten so oben, um sozusagen die Venus am Himmel, dieses Pentagramm, um das auch auf der Erde zu manifestieren und das zu stärken. So. Was aber dann wiederum interessant ist, ist eben die Templerburgen und Kirchen und so weiter, die all diese Referenzpunkte dann darstellen, die sind ja noch älter. Das ist ja das Spannende. Das heißt, vielleicht haben die Templer das auch nicht erfunden, sondern letztens nur wiederbelebt. Oder vielleicht entdeckt auch, dass es da eine noch ältere, ja, das ist dann die Frage, ist es dann wirklich ein noch älteres Wissen oder ist es nicht einfach tatsächlich Natur, dass sich die Natur auch in so einer heiligen Geometrie irgendwie zusammenfindet? Ja? Es ist egal, was du und ich davon halten, aber es ist gut möglich, dass Leute das damals gesehen haben, als absolut bedeutend. Und dann können eben auch diese beiden Narrative zusammenkommen, sowohl diese Weiblichkeit stärken, als auch dann die Blutlinie, was dann letztens dasselbe wäre. Und das könnte durchaus sein, dass es eben eine Organisation gab, die das dann über die Jahrhunderte trägt. Ja, es ist eben das wirklich altes Gralsland. Und ich war selber in dieser Gegend schon öfter unterwegs. Und ich kann euch sagen, also für mich ist das, ich habe da eine Resonanz zu diesem Land. Ich fühle mich da absolut wohl. Ich bin ein Gralsritter. Ah, ich weiß, das klingt jetzt so wie, oh, ich bin ein Gralsritter. So meine ich das gar nicht. Weißt du, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie verklärt in irgendeiner Mittelalter-Welt lebe und dann jeden Tag als Gralsritter mich identifiziere. Nein, das ist keineswegs so. Ich bin schon down to earth. Ja. Aber es ist so, im Zuge der Selbsterkenntnis, das gilt ja für jeden von uns, du erkennst halt gewisse Archetypen, die du halt bist. Und da gibt es verschiedene Archetypen. Und jeder von uns auch nicht nur ein Archetyp, sondern du bist so ein Mix davon. Aber dieses Gralsritter-Ding, das ist echt etwas, was tief in mir drin ist. Ich meine, das erste Mal, als ich dort war, da war ich Anfang 20. Da hatte ich noch so viel weniger Wissen. Aber es hat damals schon mich so gekickt. Und ey, boah, was ist hier nur? Ist auch so, ich könnte euch da so viele Geschichten erzählen, die ich da auch erlebt habe. Aber das wollte ich euch noch sagen. Wenn du dich diesem Thema näherst, und letztens ist es auch die Quest du Gral. Es geht auch um den Gral. Und das habe ich heute beim Gralsthema schon erzählt. Der Gral ist eben dieses weibliche Symbol, der Überfluss, die Vagina, wenn du willst, das keltische Füllhorn. Das sind alles dieselben Archetypen. Dieses Lebensspendende, Schenkende, so. Dieses Bedingungslose einfach machen. Natur geht ihren Weg, so. Ja. Das ist so die heidnische Gralslegende, die dann später natürlich christianisiert wurde, um das halt für sich dann in Anspruch zu nehmen. Aber das ist eine alte Geschichte. Und das lebt dort in diesem Land. Du kannst es spüren, das ist wirklich krass. Und ich habe dort so viele erstaunliche Begebenheiten erlebt. Und das ist wirklich, wenn du dort bist, also für mich ist es so, wenn ich mich in so eine Synchronizität dort reinbegebe, dann ist es echt ein Stück weit auch loslassen. Da muss ein Stück weit dein Ego auch hinten antreten. Weißt du, so dann einfach die Dinge dem überlassen. Das ist wie so ein Surfen an Orte, die du kommst, Menschen, die du triffst, die dann wiederum zu anderen Orten leiten und so. Und ich habe das dort so intensiv gelebt und erlebt, wie selten woanders auf dieser Welt. Ja, das ist wirklich, wirklich krass. Man fühlt sich wie so, wie alles läuft am Schnürchen. Aber es ist nochmal wichtig, damit ist nicht gemeint, am Schnürchen, das ist auch so ein negatives Bild, also, weil, dann ist man wie eine Puppe oder sowas. Und ey, ihr wisst ja, ich stehe mal auf Freiheit und so weiter und für niemanden möchte ich irgendwie die Puppe sein. Und für jemand anderes steuert meine Fäden. Ja? Das ist, wo dann das Ego kommt. Aber, und der Stolz, ich lasse mich von niemandem hier rumführen. Aber ich habe das im Laufe meines Lebens gemerkt, also immer, wenn es auch um solche Kraftorte geht und solche Landschaften. Und ey, ich habe es gelernt, dass mein Ego tritt da ein bisschen zurück. Okay, jetzt lasse ich mich mal leiten, so. Und mein Ego weiß aber, hey, aber ich sei wachsam, weißt du? Nicht, dass ich irgendwie zum Untertan werde und irgendwann nur noch Sklave bin oder Puppe oder sowas. Aber es gibt halt, weißt du, dort lass dich einfach leiten von diesen Synchronizitäten. Und zu meinem Ego sage ich, hey, lehn dich zurück. Sei wachsam, pass schön auf, dass wir nicht irgendwie nur zur Puppe werden. Aber jetzt mal nicht vom Kopf her an die Dinge rangehen, sondern lass dich als Ganzes darauf ein. So. Es klingt jetzt vielleicht für Leute, die diese Resonanz nicht haben, klingt das alles komisch, aber ich bin mir sicher, einige von euch, bei denen ist es ganz genauso. Und dieses Land ist dort unten, das ist so, das lebt das. Das ist vielleicht der größere Kontext. Hier geht es um das alte Gralsland, um dieses alte weibliche Wissen auch, oder das Wissen um diese Kraft der Natur, der Weiblichkeit. Und das ist, um was es geht. Und das ist so der große, große Kontext von dieser ganzen Landschaft dort. Rennes de Château ist sozusagen nur ein Baustein oder ein Mosaiksteinchen so von einem größeren Bild, was da zu erkennen ist. Und dann, wie groß das Bild wird, wissen wir gar nicht, weil letztens, das ist das Interessante an Geomantie. Also Geomantie, nochmal zur Erinnerung, das ist, wenn in der Landschaft, wenn du Landschaft, Landmarks und Bauwerke zueinander in Beziehungen setzt. Und da keine Zufälle, es sind gewisse Proportionen, Abstände und so weiter, sich immer wiederholen, vielleicht auch Muster ergeben, wie mein Pentagramm und so. Das Thema ist noch viel größer. Vielleicht letztens, wenn du dann so eine größere Karte anschaust würdest, wäre Rennes-le-Château, diese Gegend hier Südfrankreich, auch wiederum nur ein Knotenpunkt von einem noch größeren Bild, was dann vielleicht Beziehungen setzt bis hin zu Gegenden in ganz anderen Ländern. Ne? Das ist vielleicht auch ein altes Geheimnis. Eben das Wissen um diese geomantischen Beziehungen. In der Esoterik würde man von Ley Lines und so weiter sprechen. Ja? Und ich weiß, da wird es dann wieder unsicheres Terrain, aber dort in Südfrankreich lebt das nun mal so. Und das mag vielleicht so die Grundlage sein, auf dem dieses ganze Geheimnis ruht. Was genau es ist, weiß man nicht. Was der AB gefunden hat, weiß man nicht. Das hat seitdem, es haben viele Leute haben dort die Gegend durchwühlt, auf der Suche nach Schätzen. Gefunden hat keiner was. Man weiß nicht, wo der Abbé was gefunden hat. In der Kirche wahrscheinlich nur ein Schlüssel. Manche Leute sagen, was auch immer der Schatz ist, ob von den Westgoten und dadurch ein bisschen alter von Stuff von diesem Tempelschatz oder ob es irgendwie ein Wissen war, ein Geheimwissen. Viele sagen, dieser Schatz ist vielleicht aufgeteilt. Vielleicht wiederum genau in diesen Knotenpunkten. Und Rennes-le-Château ist nur einer von den Punkten. Viele sagen, du musst vielleicht ist es aufgeteilt in 12 verschiedenen Dingen. Manche gehen sogar so weit, dass es vielleicht gewisse Relikte, Artefakte gibt, die du dann wiederum zusammenbringen musst oder so weiter. Hey, der Spekulationen sind da keine Grenzen gesetzt. Da. Aber abschließend möchte ich das echt so sagen. Das Geheimnis von Rennes-le-Château, es ist noch nicht voll entschlüsselt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht einfach nur ein Hoax ist. Da steckt mehr dahinter, definitiv. Also, weil eben viele Dinge schon viel, viel älter sind und diese Geheimnisse, Nicolas Poussin und so weiter, das ist ein altes Wissen, altes Geheimnis, wenn du so willst, was dort ist. Und das ist auf jeden Fall da und ist auf jeden Fall auch spürbar in diesem Land. Und ich kann es nur jedem von euch empfehlen, ja, wenn ihr mal nach Südfrankreich kommt. Nehmt euch Zeit und dann loslassen, wirklich auf diesen Flow kommen. Weil das ist die Quest du Graal, das ist, was letztens ist, die Suche nach dem Graal. Und weil ich das vorhin erzählt habe, so eben, da muss dein Ego mal ein bisschen hinten anstehen, da fällt mir ein, ja, hey, in den Geschichten, die uns dann geliefert werden von den mittelalterlichen Barden über die Gralssuche, kommen auch andere Gegenden in Frage. Britannien, die ganzen Geschichten rund um König Artus und so weiter. Und wer ist es denn, der den Gral findet? In dieser Story. Das ist der Parsifal. Und wie macht er das? Der lässt eben bildlich die Zügel los von seinem Pferd. Der steuert nicht mehr den Weg. Ich suche den Gral. Steht er, sondern der tritt zurück. Ich überlasse jetzt meinem Pferd, wohin es reitet. Ich lasse mich in diese Synchronizität ein. Ich gehe in diesen Flow rein. So. Das ist auch eine alte Story. So. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist letztens natürlich eine Art Lifestyle, kann es immer machen. Aber es gibt eben manchmal gibt's Orte, Gegenden und Zeiten, wo das so deutlich ist und wo du spürst und dann, hey, okay, jetzt lass dich leiten. Dann, aber sei hellwach, nimm auf, was passiert. Und das da unten ist wirklich eine lebendige Landschaft, das alte Gralsland, das alte Land der Troubadoure. Und ja, Rennes-le-Château, auf jeden Fall eine Reise wert. Jo, ich hoffe, ich habe jetzt mal so die ganzen wichtigsten, bedeutendsten Aspekte von diesem Thema hier aufgedeckt. Ich schätze schon, wenn ich so auf die Zeit schaue, muss es auch mal genug sein. Aber hey, ihr könnt da viel, viel weiter recherchieren. Leute, die da Bock haben, das wird euch nicht schwerfallen, dort noch viel, viel mehr Informationen zu bekommen. Das Internet ist voll davon. Es gibt so viele Bücher, Dokus und jetzt in modernen Zeiten auch Blogs, was natürlich auch hochinteressant ist, weil echt intelligente Leute, die aber vielleicht kein Buch veröffentlicht haben, aber dort ihre Meinung bringen. Es gibt auch eben dieses Crossover-Wissen, Kunsthistoriker, die sich da einbringen und so weiter. Ey, es ist ein großes Thema. Und was das Interessante und Schöne daran ist, ist eben, es öffnet uns. Es öffnet uns zu diesem Metathema, dieses Yin-Yang, diese Lebendigkeit des Landes, diese Heiligkeit des Weiblichen. Das Land ist es, versteht ihr? Die Erde lebt. Das ist letztens, um was es geht. Und das ist für uns moderne Menschen, die so in dieser Materialismus gefangen sind, ist das genau die richtige Medizin. Ja? Und deswegen ist das Thema so spannend. Aber es ist noch nicht abgeschlossen. Wer weiß, ob wir im Laufe der Zeit nicht irgendwann dann doch noch mehr erfahren darüber. Jo, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt die wichtigsten Punkte da. danke euch allen für eure Aufmerksamkeit und auch für Unterstützung. Würde mich freuen, wenn ihr hier ein Like gebt, was ja auch, was viele von euch machen, freut mich immer wieder. Auch Kommentare und so weiter. Ey, gerade Rennes Chateau, wahrscheinlich ein Haufen Leute von euch werden da was zu sagen haben, werden vielleicht auch dort gewesen sein. Und wie ich es euch schon gesagt habe, hey, es ist so ein großes Thema. Ich habe nicht, eben nicht den Anspruch darauf, dass ich hier alles weiß. Aber es ist authentisch auch ein Thema, in dem ich mein Leben lang schon drin bin und spannend. Deswegen freue ich mich auf eure Kommentare, eure Reaktionen. Nächstes Mal werden wir wahrscheinlich einen kleinen Themenwechsel machen. Ich habe demnächst auch einen Gast wieder hier am Start. Deswegen bleibt uns gewogen und schaltet wieder rein. Bis dahin. Vielen Dank für eure Unterstützung. So long. Salut, muss man heute sagen. Au revoir.